Breitband Topic.
Lange Zeit waren wichtige Bausteine unserer Identität ja physisch und anfassbar, sowas wie die Plattensammlung, die Bibliothek, Fotoalbum, Briefordner. Längst ist aber vieles dieser persönlichen Interieurs digitalisiert, mehr noch ausgelagert. Musikvideos, Mails, Familienfotos, immer mehr davon liegt in der Datenwolke der Cloud. Cloud Computing meint ja, Daten sind nicht mehr auf dem Rechner und am Schreibtisch gespeichert, sondern in der Wolke, im Internet, auf Servern von Google, Amazon oder Facebook, irgendwo auf dem Globus. Vorteil, man kann jederzeit überall seine Musik hören, seine Bücher lesen, auf alles zugreifen. Außerdem werden immer mehr dieser Dateien verknüpft, wie Facebook diese Woche wieder deutlich gezeigt hat. Alles digital, alles irgendwo, alles verknüpft. Was das für unsere kulturelle Identität bedeutet, dazu habe ich mit Nikolai Longulius gesprochen. Er produziert Internetfernsehen mit seiner Firma Schnee von Morgen, lebt und arbeitet also quasi in der Wolke. Das Phänomen Daten in der Cloud ist ja nicht ganz neu, habe ich Nikolai Longulius am Anfang gefragt. Und dann, was ist jetzt eigentlich anders?
Ich glaube, dass wir gerade in eine zweite Phase eintreten, was das Cloud Computing und die Datenhaltung angeht. Die erste Phase war sehr stark dadurch bestimmt, dass professionelle Anbieter IT-Dienstleistungen in diese Wolke umgezogen haben, dass man sich Serverkapazitäten geteilt hat, dass man Speicherplatz anders organisiert hat, dass man das in stärkerem Maße wie früher zentralisiert hat. Und heute ist mit der zweiten Phase eigentlich die Anwendung bis hinein ins Privatleben gemeint. Ich habe das vor ein paar Tagen gemerkt, wo ich über ein ähnliches Thema einen Vortrag gehalten habe und selber an die Wand projiziert habe, welche Cloud-Dienste ich eigentlich professionell, aber eben auch privat nutze.
Nämlich?
Und merke, dass ich eben genau heute meine E-Mails über Google verwalte, meinen kompletten Kalender über Google verwalte, meine Dokumente teilweise auch auf Google habe, meine Fotos liegen auf Flickr, meine Videos liegen, wenn sie nicht auf unserer eigenen Plattform liegen, auf Vimeo oder auf YouTube. Mein Leben ist in der Cloud, man kann das schon so sagen. Und das Phänomen, was dabei auftritt, ist, dass die Menschen, die ihre Daten in die Cloud auslagern, halt mit einem großen Verlust auch konfrontiert sind. Nämlich den Verlust, dass das, was wir früher hatten, nämlich eine LP-Sammlung mit schönen Covern, die man anfassen konnte, oder eine eigene kleine Videothek oder eben Fotoeinbände, eben ganz viele Sachen, die man anfassen kann. Dieses Anfassen gibt es heute nicht mehr.
Und was ändert sich dadurch? Da gibt es ja auch viele Vorteile. Man kann eben, weil die Sachen in der Cloud liegen, von überall her drauf zugreifen, ob ich jetzt meine Fotos mit dem Handy angucke oder zu Hause am PC oder bei meiner Mutter auf dem Dorf, ist egal. Die Fotos sind immer da, weil sie ja im Netz auf diesen Servern liegen. Das ist ja erstmal auch ein schöner Vorteil.
Genau, also der eine Vorteil, der darin besteht, ist eine gewisse Datensicherheit, wobei das auch als relativ umstritten gelten muss, weil eben natürlich gibt es auch Datenverluste innerhalb dieser Cloud-Dienste. Der bekannteste ist, glaube ich, Sidekick in den USA, wo es einen Mobildienst gab, ein bestimmtes Mobiltelefon, wo man Kalender, Adressbuch und so weiter Daten in der Cloud gespeichert hat und die waren eben mit einem Totalverlust der Daten konfrontiert. Auf einmal wurde sehr vielen Menschen diese Daten entrissen. Das heißt, der eine Punkt ist diese Datensicherheit. Der andere Punkt, der aufkommt, ist diese Vernetzbarkeit der Daten.
Facebook steht für so einen zweiten wichtigen Trend, den man sieht, nämlich, dass diese kulturellen Daten immer mehr selber zueinander in Beziehung stehen. Sie werden, man sagt das, sozial. Facebook hat jetzt so ein neues Feature vorgestellt, das dann wahrscheinlich im Endeffekt so aussieht, ich melde mich bei Facebook an und surfe zu einem Musikstreaming-Dienst wie Pandora und weil ich bei Facebook meine Lieblingsmusik eingetragen hat, darf Pandora darauf zugreifen, liest das, spielt mir die Musik vor, spielt mir aber auch gleich die Musik vor von anderen Facebook-Freunden, die jetzt gleichzeitig bei Pandora sind. Und wenn ich danach zu CNN surfe, weiß CNN, wer da kommt, welche Musik ich gerade gehört habe und zeigt mir vielleicht passend dazu einen Artikel über diesen Artisten an. Also dass sozusagen diese ganzen Vorlieben, Interessen, auch Inhalte unter ganz vielen Firmen Menschen ausgetauscht werden.
Ihr Beispiel zeigt eins auch in der Komplexität, nämlich, dass wir heute noch gar keine Vorstellung davon haben, was passiert, wenn die Daten, die unser Leben und die Leben unserer, der Menschen in unserer Gesellschaft ausmachen, wenn diese Datensätze anfangen, miteinander zu reden. Die Macht von Algorithmen, die komplexe Daten analysieren, wird heute, glaube ich, noch grob unterschätzt. Das Beispiel, was sicherlich am konkretesten das Leben der Personen betrifft, sind Benchmarking-Algorithmen, die für Finanzinstitute, Versicherungen, Banken, Telekommunikationsunternehmen, die Zahlungswilligkeit, Zuverlässigkeit, Gesundheit von Kunden berechnen.
Wie funktionieren die?
Das ist etwas, was es schon lange gibt. Kreditkartenunternehmen machen das schon eine ganze Weile. Das bedeutet, mir gehört eine große Kreditkartenfirma. Ich will herausfinden, wenn irgendjemand mit einer Kreditkarte irgendwo auf der Welt etwas kauft, ob das ein suspekter Vorgang ist oder nicht. Es gibt ein hohes wirtschaftliches Interesse dahinter, weil wenn ich illegale Abbuchungen schneller herausfinde, verdiene ich damit sehr viel Geld. Das bedeutet, die haben Echtzeitalgorithmen, die alle Abbuchungen auf Auffälligkeiten untersuchen. Und diese Auffälligkeiten sind nicht sehr einfach zu fassen, sondern es sind eben sehr komplexe Computeralgorithmen dahinter. Ich selber habe es schon erlebt an einer ganz blöden Situation, dass ich in London in den Flieger gestiegen bin, nach Hamburg war es, glaube ich, und mir an beiden Flughäfen was gekauft habe und danach war die Kreditkarte gesperrt.
Warum?
Weil ein Computerprogramm davon ausging, dass man nicht an zwei Orten zur gleichen Zeit sein kann und deshalb einfach mich aus dem System entfernt hat.
So, ja. Diese Algorithmen gibt es. Das wird heute schon gemacht, dass sozusagen Datensätze genommen werden, nach Auffälligkeiten wird gesucht und dann werden diese Auffälligkeiten im Einzelfall angewendet.
Genau,
aber was passiert jetzt, wenn diese Daten sozialer, offener, öffentlicher werden?
Genau, das Beispiel, was wir gerade besprochen haben, ist Kinderkram gegenüber dem, was heute möglich ist. Das bedeutet, Menschen fangen an, Teile ihres Privatlebens in den öffentlichen Raum zu stellen und zwar nicht mehr löschbar und für alle zugänglich und vor allen Dingen auch für Computerprogramme zugänglich. Das Zweite, was geschieht, ist, dass diese Daten semantisch lesen werden. Das heißt, auch Computerprogramme können die sehr gut aufbereitet lesen. Bei Facebook gibt es, glaube ich, eine Sparte für die Hobbys oder so. Auf jeden Fall, diese Datensätze, die aus Facebook herauskommen, müssen nicht mehr vom Menschen bearbeitet werden, damit sie Computer am Ende verstehen.
Also wenn da Pink Floyd steht, weiß der Computer, aha, das ist eine Musikgruppe, weil es in dem Kästchen Musik gibt.
Genau.
Bei Facebook schon drin steht.
So. Und jetzt nehmen wir ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Nehmen wir an, ein Computerprogramm würde signifikant herausfinden, dass Menschen, die in ihrer Jugend lange Haare hatten und Rockgitarre gespielt haben, im Alter deutlich unseriöser sind bei der Zurückzahlung von Krediten. Dieses sozusagen wird bei der Analyse von Milliarden von Datensätzen, springt das als signifikant heraus. Und auf einmal kommt die Vereinigung der deutschen Vermieter zu dem Schluss, dass es doch schlau wäre, dagegen zu prüfen. Ja? Und sie sagen nicht, wir geben denen keine Wohnung mehr, sondern wir wollen von denen eine höhere Kaution.
Also das, was die Schufa im Prinzip heute schon macht, so ein bisschen.
Genau. Nur, dass die Schufa eben ja gerade zu sogar mehr Transparenz gezwungen wurde. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hat jeder jetzt Recht auf eine kostenlose Auskunft in Jahr. Und die Algorithmen, die bei der Schufa verwendet werden, um Zahlungsfähigkeit zu messen, ja auch sehr alt und sehr klar darstellbar sind. Da geht es größtenteils einfach darum, hat da jemand einen Kredit nicht mitbezahlt,
Aber da ging es zum Beispiel auch darum, bezieht die Schufa in diese Bewertung, wie kreditwürdig ist jemand, seinen Wohnort mit ein? Und da sagt die Schufa, nein, das tun wir nicht. Aber das war eben so ein kritisiertes Moment. Und von diesen Daten, Wohnort, Augenfarbe, lange Haare, Musikgeschmack, Schuhgröße, Reisegewohnheiten, Kaufgewohnheiten, Gewicht, das steht jetzt alles im Internet und kann dann letztlich mit einbezogen werden in sowas.
Ich glaube, wir müssen einfach vorsichtig sein. Uns fehlen an ganz vielen Stellen überhaupt noch die Vokabeln, um auszudrücken, wie unser Verhältnis zu Daten in Zukunft organisiert sein soll, was Mechanismen sind, die wir zulassen, die wir als positiv empfinden und was Sachen sind, die wir reglementieren müssen. Ja, also die eine Sache ist mal ganz klar, der Gesetzgeber steht hier auf einem Stand, der irgendwo in den späten 80er Jahren das reflektiert, was wir so in unserem Alltag erleben. Das heißt, ich glaube auch, dass wir mehr und mehr größere Teile unseres Lebens in die Öffentlichkeit gerückt werden und dass dieses ein öffentlicher Mensch werden nicht nur negativ besetzt ist, sondern dass einfach Kommunikation, Netzwerke bilden, in Gruppen sein, wie virtuell das jetzt auch immer stattfindet, auch erstmal etwas positiv besetztes ist. Auf der anderen Seite möchte ich wissen, welche Daten von mir miteinander verknüpft wurden und was für Auswirkungen das auf mein Leben hat.
Also Transparenz und Kontrolle sind da so zwei Stichworte,
ja,
die da immer fallen. Nikolai Longolius, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Ich danke.